Miriam ist Chief Sustainability und Diversity Officer bei RTL und wir sprechen heute über Hunde, Geburt, Tod, Erfolg und Meetings nach 16.30 Uhr. Was du daraus mitnehmen kannst, hör jetzt rein.
Herzlich willkommen zu Mama will reden. Ich bin Saskia Dirkes, Managerin, Business Coach, Mutter und Gründerin der Bielis App. Ich zeige dir, wie du Job, Kinder und Beziehungen unter einen Hut bekommst, ohne dabei selbst zu kurz zu kommen.
Okay, krass. Okay, cool, pass auf. Ich versuch's mal kurz mit einer Vorstellung. Miriam Trunk ist für mich eine krass erfolgreiche Frau und jetzt auch Mutter. Und ich will von ihr wissen, wo ihre Herausforderungen sind und was du als Mutter von ihr lernen kannst. Kennengelernt haben wir beide uns auf der Her Career 2023, als du Table Captain warst. Ich muss mal aufpassen, ich sage immer irgendwie Table. Das ist bei der Nachtveranstaltung der Her Career. Eine richtig coole Aktion, finde ich immer wieder, kann ich allen nur empfehlen. Da werden kleine Tische organisiert, wo dann jeweils eine coole Persönlichkeit mit dabei sitzt. Und viele andere natürlich auch, die weniger bekannt sind. Und damals war sie schwanger und hatte noch einen Hund unterm Tisch und war sehr müde. Das war für mich eine sehr coole Situation, weil das natürlich genau unser Thema ist. Und wir haben noch festgestellt, dass wir beide den gleichen Geburtsort haben. Wir kommen beide aus Bamberg. Ich mich gerade auch erst wieder daran erinnert. Ja, hi Miriam.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich total, dass du da bist. Ich würde nochmal für alle, die dich nicht kennen, kurz sagen, ich habe mich erst bemüht, zusammenzustellen, was du so alles machst. Und dann habe ich gesehen, dass du es eigentlich auf deinem LinkedIn-Profil wunderbar selber zusammengestellt hast. Und das würde ich jetzt für alle nochmal kurz sagen. Also du bist Chief Sustainability und Diversity Officer bei RTL. Du hast da noch stehen Top 30 Under 30. Du bist Journalistin, Bestseller-Autorin vom Manager-Magazin. Du machst Keynotes, Moderation und Panel-Talks und du bist eine Dog-Person. Und dazu würde ich dir direkt zu diesen Themen, würde ich dir direkt gern drei Fragen stellen. Wenn du
ja, darf ich noch ein was ergänzen? Bei RTL aktuell in Elternzeit.
Das ist ja, aktuell in Elternzeit, genau. Ja, natürlich. Oh, da kracht alles zusammen.
Ich habe mich bewegt und schon ist ein Mikro runtergefallen. Aber ist okay.
Wir haben heute einen Bumpy-Technikstart schon gehabt, also seht's uns nach. Zu dieser ganzen Mini-Vorstellung, die du auch in deinem Profil hast, hätte ich drei Fragen. Die erste Frage ist, da fehlt jetzt eigentlich nur noch Mutter. Ist das Absicht?
Ach, ich weiß nicht genau. Das habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ob ich das reinschreibe. Ich glaube, ich würde es nicht reinschreiben, weil für mich ist LinkedIn eine berufliche Plattform und das ist für mich doch was, wo ich sage, ich trage das zwar im beruflichen Kontext ab und zu doch vor mir her, das Thema, weil ich es relevant finde und auch wichtig finde, dass man drüber spricht und dass das Thema eine stärkere Lobby bekommt. Aber dass ich es jetzt in meine LinkedIn-Bio schreiben würde, glaube ich, das wäre mir ein bisschen zu weit, weil bei LinkedIn kriegt man ja auch echt ab und zu mal richtig was ab und dann, finde ich, hilft es, wenn man da als professionelle Persona ist und das Private so ein bisschen beschützt.
Ja, finde ich super spannend. Ich kam auch nur drauf, weil am Schluss Dog Person da stand und dann dachte ich, ah, der Hund kriegt die Erwähnung, das Kind noch nicht.
Das
okay.
Stimmt. Das ist auch, der Hund hat bei uns auch tatsächlich einen hohen Stellenwert. Also wir hatten erst kürzlich, haben wir jemanden verloren und in der Todesanzeige haben wir den Hund bei den Enkelkindern aufgeführt. Also wir lieben diesen Hund sehr.
Ja, den Hund gibt es auch ja schon länger als das Kind. Vielleicht kommt das dann nachher noch.
Genau.
So die jetzt Erstgeborenen.
Alle, oh Gott, das ist so eine, die mit so einem Hundebuggy rumfährt und den Hund wie das Kind behandelt. Nein, so ist es nicht.
Sehr gut, sehr gut. Aber ich finde es auch wieder ein tolles Beispiel. Wir reden ja viel davon, Kinder mit zur Arbeit zu bringen oder manche auch eben das Thema Hunde mit zur Arbeit zu bringen. Und da ist mir eben wieder eingefallen, dass du einfach so ganz selbstverständlich deinen Hund unterm Tisch hattest, als wir bei der Her Career waren. Und das fand ich schon ziemlich cool, dass man es einfach so, ist ja auch ein Vereinbarkeitsthema wieder, ne? Also auch einen Hund will man ja einfach nicht immer allein lassen.
Total. Und das ist tatsächlich aber in dem Fall aus der Verzweiflung entstanden. Also ich habe einfach für den Abend keinen Hundesitter gefunden und ich war ja, wie du sagst, schwanger zu dem Zeitpunkt und hätte dann da irgendwie in München einmal durch die Stadt fahren müssen und habe sie dann einfach mitgebracht. Mhm. Aber Hund ist halt nicht gleich Hund. Also ich habe so einen ganz kleinen, süßen, fluffigen, der auch allergikerfreundlich ist, der keine Haare verliert. Das ist eher so ein Kuscheltier. Also wenn du sagst, Hunde sind erlaubt, erlaubst du halt potenziell auch den Schäferhund, der halt deutlich mehr anrichten kann als jetzt so ein kleiner Fluffy.
Ja, absolut. Ach, witzig, dass du das sagst. Ich fand es immer schon spannend, wenn es in so Start-up-Szenen ging, es ja immer viel darum, Hunde mit zur Arbeit zu bringen. Ich persönlich habe nicht so einen Bezug zu Tieren, weil mein Vater Tierhaarallergien hat, die sehr, sehr extrem sind. Deswegen habe ich leider nie gelernt, Bezug zu Tieren herzustellen und fand das schon immer sehr interessant, wie sehr das dann Menschen ausschließen kann einfach von bestimmten Arbeitsgruppen, weil der tatsächlich auch in keinem Büro hätte arbeiten können, wo irgendwann mal ein Hund gewesen wäre, wenn da irgendwie Teppich oder so ist. Ne?
Genau,
das ist schon auch eine Nummer.
Es war bei uns bei der Wahl des Hundes tatsächlich auch relevant, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen einen Hund haben. Es wird immer wieder Momente geben, wo Hunde nicht erlaubt sind, das ist klar, aber jemanden, wo du, oder einen kleinen Hund, wo du sagst, okay, den kannst du mitbringen und du hast eben nicht, dass Allergiker in Gefahr sind. Und wir haben tatsächlich einen guten Freund, der uns zum Züchter gefahren hat damals, der auch eine ganz schlimme Hundehaarallergie hat und der kam mit der Rasse klar, er hat sich dann sogar auch einen mitgenommen, weshalb wir sozusagen den absoluten Test hatten, dass dieser Hund wirklich mit allen geht.
Mega. Super. Okay, dann die zweite Frage zu deinem, wie sagt man, Headline bei LinkedIn. Top 30 under 30. Das klingt ziemlich krass. Wie wird man denn das?
Das ist so witzig, weil also ich bin Top 30 under 30 vom Medium Magazin geworden und das Medium Magazin ist in der Branche der Journalistinnen und Journalisten im Medienbereich einfach so, ja, so eine Instanz, die immer wieder diese Listen macht. Und ich weiß noch, dass ich so in meinen 20ern, jedes Jahr war ich wieder nicht auf dieser Liste. Und ich weiß noch, wie es gefuchst hat. Und dann hat mich ein Chefredakteur vorgeschlagen und ich glaube noch jemand anderes. Und dann wirst du da, also die reichen das quasi ein und dann schaut sich die Redaktion vom Medienmagazin das an und zeichnet das dann aus. Und es war so witzig, weil das Jahr, wo ich es dann war, hat es mir gar nicht mehr so viel bedeutet. Also ich wollte das immer so unbedingt haben, aber als ich es dann hatte, war ich so, ja, okay, cool. Also
so ist das. Das ist ja oft so, ne? Wenn man dann schon Dinge erreicht hat, sodass man auch solche Auszeichnungen bekommt, dann hat man sie ja auch schon erreicht, ne? Und ist schon stolz auf sich. Ja
voll. Und
manchmal wäre es vorher schöner.
Genau, es ist immer wieder schön, weil es natürlich sichtbar macht und weil es eine Anerkennung ist und weil es auch so eine Art Gütesiegel ist. Deswegen habe ich es da, glaube ich, auch reingeschrieben, sozusagen, hey, schaut mal, ich war schon mal irgendwie auf einer Liste von irgendwas. Aber ich finde, wenn man es dann hat, merkt man so, ah ja, okay, das hatte ich mir irgendwie größer vorgestellt, das Gefühl.
Ja, cool. Okay, meine letzte Frage zu dem Thema. Dein Buch heißt Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gerne gewusst hätte. Da musste ich gerade ziemlich schmunzeln, weil gefühlt müsstest du jetzt eine Fortsetzung schreiben, jetzt wo du Mutter bist. Also das Buch kam, bevor du Mutter bist, richtig?
Das stimmt. Und ich habe auch gezielt das Thema Kinder und Karriere ausgeschlossen, weil zum einen war ich, wie du sagst, noch nicht Mutter, als ich es geschrieben habe. Und ich finde es immer schwer, über was zu schreiben, wo man nicht betroffen ist. Und das finde ich jetzt, wo ich Mutter bin, denke ich, war das die richtige Entscheidung, weil ich ganz viele Dinge einfach nicht gesehen habe. Und außerdem glaube ich, es gibt einfach zu dem Bereich schon relativ viele gute Bücher und da weiß ich gar nicht, ob ich so viel Neues hätte beitragen können. Ja. Also ich arbeite an einem neuen Buch, aber es ist nicht zum Thema Dinge, die ich am Anfang meiner Familiengründung
hatte. Also keine Fortsetzung?
Nee, okay. Vielleicht irgendwann, aber jetzt im Moment.
Vielleicht willst du ja mal irgendwie neue Version, ein neues Kapitel, so PS, jetzt kommt noch Muttersein.
Genau, ich mache manchmal so bei LinkedIn so ein paar 10 Dinge, die ich irgendwie gelernt habe oder sowas. Also ich nutze da LinkedIn sehr oft, auch so als publizistische Plattform quasi, aber für ein Buch, glaube ich, ist noch nicht genug Stoff da.
Vielleicht dann, wenn die Teenie ist. Das finde ich total cool, wenn Menschen wie du, die ja kein Business zum Thema Mutterschaft haben, trotzdem darüber sprechen. Also deswegen habe ich auch gefragt, so dieses, okay, du hast Dogperson erwähnt, aber nicht Mutter sein, ist für viele ja eine aktive Entscheidung auch, weil viele ja immer noch Angst haben, dass die Diskriminierung, die ja sowieso da ist, einfach nur höher wird, dadurch, dass man es noch im Profil stehen hat oder dass man darüber spricht auf LinkedIn. Und du sprichst ja ganz aktiv darüber auf LinkedIn, das finde ich ziemlich cool.
Voll, weil ich finde, dass das Thema eine viel stärkere Lobby braucht und auch viel stärkere Sichtbarkeit und dass Frauen sich hinstellen und sagen, hey, ich mach's einfach so eine Art. Und ich weiß, dass das immer ganz viel mit Privilegien zu tun hat und dass da ganz, ganz viele Faktoren sind, die auch triggern können. Andere, die sagen, hey, ich habe ein Schreikind, ich habe seit 6 Monaten nicht geschlafen, erzähl mir jetzt nicht, wie du mit deinem Baby im Bundestag warst, ich will es nicht hören. Aber gleichzeitig finde ich es trotzdem wichtig, dem die Sichtbarkeit zu geben und zu sagen, schau mal, so mache ich's und auch blöd gesagt, so ein bisschen die Provokation gegenüber dem einen oder anderen Menschen zu sein. Ich gendere jetzt bewusst nicht. wo man dann so sagt, so, hey, übrigens, widerspricht dein Weltbild, ich mach's trotzdem.
Ja, das finde ich eine gute Sache. Also wir hatten das am Anfang auch, dieses ist halt ein Thema, wo du immer, eigentlich könntest du immer sagen, ja und natürlich die nicht und ich beachte noch das und ich denke eigentlich noch an den und diejenigen, aber damit kommen wir auch nicht weiter. Es gibt verschiedene Lebensentwürfe und die sollten wir zeigen und die sollten da sein und wir sollten lernen, da nicht direkt immer gegen zu bashen.
Genau, voll.
Und ja, cool.
Das ist was, was ich nicht verstehe, woher der Impuls kommt, dass du so Hasskommentare oder Nachrichten schreibst. Also immer, wenn ich sowas bekomme und ich habe jetzt letzte Woche echt viel bekommen, weil ich so einen Post gemacht habe, dass ich mit meinem Kind im Bundestag war eben. Und da haben mir Leute wirklich Nachrichten geschrieben, wo ich so dachte, was machst du? Setzt du dich jetzt ernsthaft hin und schreibst einer wildfremden Person so eine Nachricht, dass du die doof findest? Also ich habe diesen Impuls nie, das zu tun, deshalb kann ich das irgendwie ganz schwer nachvollziehen.
Ja, ich frage mich das auch immer. Ich habe neulich das wieder ganz gut gesehen. Ich habe einen Post gemacht zum Thema Kitaschließung und dass das für Mütter ziemlich viel Stress bedeutet. Und da hat auch eine Mutter, die jetzt etwas älter schon ist, drunter geschrieben, ja, dass sie es eigentlich schade findet, dass Mütter die Zeit nicht irgendwie genießen und sagen, es ist doch schön, dass ich jetzt Zeit mit meinem Kind habe. Und das geht halt für mich völlig am Thema vorbei. Also sie kann ja für sich meinen, meinetwegen, dass Mütter alle Hausfrauen sein sollten, ganz extrem. Ja. Kann sie meinetwegen denken, das ist mir ganz egal. In dem Post geht es ja aber konkret darum, wenn ich Termine habe und geplant habe und plötzlich fällt alles zusammen. Es kann auch bedeuten, ich komme zum Beispiel aus der Produktion, dass plötzlich die Firma abgebrannt ist, dass plötzlich zwei Maschinen kaputt sind oder ähnliches. Das bedeutet einfach Riesenstress, weil man den ganzen Tag umplanen muss. Und es hat nichts mit der Grundentscheidung zu tun, ob ich in der Produktion arbeite, sondern es hat erstmal damit zu tun, dass die zwei Maschinen kaputt sind, also in dem Fall Kita zu ist. Und da direkt sagen zu müssen, ja, hier, genieß doch mal deine Zeit mit den Kindern. Ja, nee. Ist nicht cool, ist einfach nicht cool. Und die meinte das gar nicht böse. Ist eine ganz nette Frau. Ich habe ja auch geantwortet darauf. Und die meinte das wirklich nicht böse. Aber was das mit Müttern immer wieder macht, fies.
Voll. Und auch, ich finde es ganz interessant, dass oft die Leute, die das schreiben, die quasi sagen, ja, die Mutterrolle muss viel mehr ausgefüllt werden und Frauen sollen irgendwie jahrelang zu Hause bleiben, das sind dieselben, die dann schreiben, keiner will mehr arbeiten in Deutschland. In Deutschland, wo du bist so, ja, denken so viele Frauen.
Ja.
Deutschland merkst du was? Also das ist irgendwie ganz lustig, dass das sozusagen dieselbe, so ein bisschen dieselbe.
Ja. Absolut das. Und ganz oft erlebe ich auch, dass das Menschen, also wenn das von älteren Frauen kommt, sind das ganz oft Frauen, die damals keine Wahl hatten und zu Hause geblieben sind und das jetzt so ein Stück weit rechtfertigen wollen. Und gleichzeitig aber, also das sehe ich gerade ganz oft, jammern, dass sie eine winzige Rente haben und dass sie total abhängig von ihrem Mann beziehungsweise geschieden und einfach in Altersarmut oder kurz vor Altersarmut stehen beziehungsweise arbeiten werden müssen in der Rente. Und gleichzeitig erzählen sie aber weiter Müttern, dass sie bitte nicht arbeiten gehen sollen.
Genau, das finde ich eh spannend zum Thema Dinge, die ich am Anfang meiner Mutterschaft gerne gewusst hätte, dass meine Beziehung zu Frauen, zu älteren Frauen, also so Babyboomer-Generation und älter. Also ich habe das Gefühl, so in meiner Mama-Bubble ist da überhaupt kein Judgment und ist das total, alle unterstützen sich und irgendwie man hat ein offenes Ohr und man
Großstadt.
Redet ganz offen. Ja, man muss sagen, Berlin-Mitte. Aber andersrum, mir ist es jetzt schon ein paar Mal passiert, dass mein Kind irgendwie geschrien hat und dann kam so eine Frau, keine Ahnung, 60, wird da 60 so, ihr Kind hat Hunger, wo ich so bin so, sie kennen mein Kind nicht, sie kennen mich nicht, wie kommen sie auf die Idee, mir jetzt zu sagen, was mein Kind will? Und dann noch so ein Spruch, ja, bei uns damals, wo ich denke, Lady, mein Kind schreit gerade, ich muss gerade irgendwie diese Situation lösen, ich kann jetzt nicht deine Geschichte aus den 80ern anhören, ich habe gerade nicht die Kapazitäten dafür.
Ja.
Oder dieses Thema, das Kind braucht Socken, wie oft werde ich angesprochen, bestimmt 4-5 Mal von älteren Frauen, die sagen, ihr Kind hat keine Socken, wo ich so denke, ja, es hat auch 29 Grad, Frau. Also das finde ich irgendwie einen spannenden Generationenkonflikt zwischen Frauen, sozusagen zwischen der Oma-Generation und der Mutter-Generation, wo auch ganz viel Bewertung und Beurteilung ist, habe ich das Gefühl.
Ja, da ist eine ganz viel Übergriffigkeit dabei, ne?
Ja,
ja.
Voll.
Ach, ja, herrlich. Naja, ich wollte dich aber noch vor allen Dingen mal fragen, mich würde total interessieren, was du so als deinen letzten großen Erfolg ansiehst. Weil also ich finde, du hast einen krassen Lebenslauf hingelegt, du bist jetzt noch wirklich noch richtig jung. Also nicht, dass ich dein Lebensalter irgendwo mal gesehen hätte, aber ich sehe dich.
33, steht bei LinkedIn.
Okay. Sehr gut.
Aber ich hoffe, ich schaue jünger aus, weil das haben wir
ja selbstverständlich
schon besprochen, dass ich sehr viele Beauty-Produkte benutze.
Sehr gut. Natürlich siehst du jünger aus, auf jeden Fall, vor allem mit Schlafmangel und Kind sehen wir ja alle aus wie neugeboren quasi, ne? Die Mama, der Mama-Glow oder so ähnlich.
Es macht was.
Ja.
Ja, Erfolg, große Frage, weil ich bin niemand, der so wahnsinnig irgendwie Erfolge so verbucht. Also ich sehe Dinge, die einfach so objektive Erfolgsmaßstäbe sind, dass du halt irgendwann irgendwie einen gewissen Titel hast, dass du eine gewisse Reichweite hast, dass du zu Dingen eingeladen wirst, dass du Geld verdienst, dass du irgendwie vielleicht Mitarbeitende führst und so. Also das sind ja so KPIs, die irgendwie auch so zum Erfolg messen, beitragen. Ich persönlich habe ganz oft dieses Ding, wie auch bei diesen 30 unter 30 und so, sobald ich es habe, denke ich so, ja gut, so krass kann es ja jetzt nicht gewesen sein, sonst hätte ich es ja nicht erreicht.
Ja, so. Oh shit.
Und also ich habe nie so diesen Moment, wo ich so denke, so boah, krass, ich bin voll stolz auf mich. Also es ist dann immer so, ja gut, ist nicht so krass, was ist das Nächste? Und das schafft auch so eine ganz große Getriebenheit. Was ich aber sagen muss, ist, ich hatte gerade ja im letzten halben, dreiviertel Jahr wirklich so krasse Erfahrungen. Also ich habe ein Kind geboren und ich habe auch einen ganz, ganz engen Menschen in meinem Leben beim Sterben begleitet, was mich wahnsinnig berührt hat. Und da dachte ich schon nochmal neu drüber nach, was ist eigentlich Erfolg? Also ist Erfolg irgendwie Besitz und Geld? Ist Erfolg ein Titel? Ist Erfolg eine Konzernkarriere? Oder liegst du irgendwann da und jemand sagt zu dir, so, sie haben noch 4 Wochen. Und was sind dann die Sachen, auf die du stolz bist? Und ja, auch so, welche Bedeutung haben Menschen? Was ist Netzwerk und was sind wirklich menschliche Verbindungen? Also da habe ich irgendwie nochmal ganz neu drüber nachgedacht. Und ich glaube, dass ich gerade in einer Phase bin, wo ich so ein bisschen nochmal für mich neu definieren muss, was eigentlich meine Erfolgs-KPIs sind.
Spannend. Ich glaube, damit können ganz, ganz viele Mütter relaten. Also es gibt ja auch Statistiken, die zeigen, dass ganz viele Mütter sich im Job nochmal komplett so eine 180-Grad-Wendung machen. Teilweise natürlich aus Vereinbarkeitsbedingungen, ist gar keine Frage. Aber ja, teilweise eben auch aus dieser Sinnperspektive heraus. Ne? Wo will ich mit meinem Leben hin? Was will ich am Ende mal sagen, was ich verändert habe in der Welt?
Voll, genau so ist es. Und auch dieses, genau dieses Gefühl, irgendwann schaue ich zurück und wenn ich dann, und das hat ja auch, jetzt bleibe ich wieder bei der Boomer-Generation, aber wo das ja auch so ein Ideal war, zu sagen, komm, du arbeitest dich auf und ne, du, du häufst auch Besitz an. Und wenn ich so an die letzten Tage, die ich zum Beispiel mit meiner Oma hatte, denke, dass sie so ganz so gesagt hat, komm, nimm den Schmuck mit, ich brauche das doch alles nicht mehr. Mhm. Und wo dir dann so bewusst wird, arbeite ich jetzt wirklich, also wegen des Geldes, arbeite ich wegen der Sicherheit. Also warum machen wir das, was wir machen? Diese Sinnfrage ist schon echt heftig gerade.
Ja, absolut.
Und für mich kommt auch nochmal an der Weltlage gerade. Also zu sehen, wo stehen wir politisch, weltpolitisch, welchen Beitrag willst du da leisten? Irgendwann wird man zurückschauen und deine Enkel werden dich fragen, was hast denn du damals gemacht, irgendwie ne, die Rechten wieder erstarkt sind und so weiter. Und wo du dann denkst, was habe ich denn gemacht? Und
da kannst du schon auf deine Kinder warten, wenn die anfangen oder dein eigenes Kind anfängt zu reden. Also mein Sohn ist jetzt 4 und hat mich die letzten 2 Tage immer über Krieg und Frieden ausgefragt, weil wir einfach ein Buch gelesen haben, wo es um Frieden ging. Und ich natürlich dann gesagt habe, okay, Gegenteil von Krieg. Und seitdem reden wir über Krieg. Und da kommen sehr, sehr spannende, einfache Sätze. So 4-Jährige, ne? So, warum schießen Menschen aufeinander? Das ging dann so weit, das ging dann zu Fleischthemen über. Er fragt dann, er aß gerade, bei uns gibt es sehr, sehr selten Fleisch. An dem Tag gab es tatsächlich Lasagne und da war Fleisch drin. Er fragte, was für Tiere? Und dann kam die logische Frage, warum darf man denn jetzt Tiere töten? Dann werden im Schlachthof dann auch Menschen getötet? Nein, Menschen werden nicht getötet. Warum dürfen Menschen nicht getötet werden? Warum Tiere? Boah, diese Diskussion verfolgt uns ja seit 2 Tagen und ich glaube, es dauert noch ein paar Wochen.
Du, ich kann mir auch vorstellen, vielleicht in gewisser Form auch noch Jahre.
Absolut. Wobei ich glaube, wenn die so Teenager sind, dann werden die mir eher sagen, wie es läuft.
Ja, genau, sagt die Mama, kannst du Fleisch essen?
Ja, genau. Warum gab es bei uns überhaupt jemals Fleisch?
Genau. Ich weiß noch diese Lasagne damals. Wie konntest du das tun?
Absolut. Mich würde noch deine aktuelle Situation interessieren. Also du hast ja schon gesagt, dein Kind ist noch sehr, sehr klein und du bist jetzt in Elternzeit. Was machst du denn dann gerade?
Genau, also ich habe die, also alle haben mir ja immer so erzählt von der Familienpolitik und dass das in Deutschland nicht so das priorisierteste Thema ist. Und tatsächlich begab es sich in meiner Schwangerschaft, dass ein Antrag in den Bundestag kam, die Einkommensgrenze fürs Elterngeld zu senken. Und ich dachte, ja komm, es dauert doch immer alles ewig, bis die irgendwas durchhaben. Habe mich an die Eltern, an die Familienstaatszeit erinnert, die seit 2 Jahren eigentlich umgesetzt werden müsste, wo nichts passiert ist und so weiter. Und dachte so, ey komm, es ist Oktober, bis das umgesetzt wird, das macht mein Kind Abitur. Naja, irgendwie gab es ein Turbo und das zum 1.4. wurde das gesenkt, weshalb wir um 5 Tage dann das Elterngeld verpasst haben. Und so stand ich vor der Herausforderung, dass ich arbeiten musste. Ja. Ne? Also das ist tatsächlich was, wo ich auch kurz geflucht habe und gedacht habe, ich zahle irgendwie, seit ich 14 bin, kellner ich und hustle ich und arbeite ich und habe, was weiß ich, wie viele Steuern gezahlt und jetzt will ich mich mal um mein Kind kümmern und das geht nicht. Und warte, jetzt fährt hier gerade ein ist vorbei. Wir reden vorbei. Wie gesagt, wir sind in Berlin, bitte. Und dann habe ich aber gleichzeitig gedacht, okay, jetzt muss ich was draus machen und habe dann gesagt, ich möchte keine Verantwortung übernehmen in diesem Elternzeitjahr. Also das, was ich in meinem Job bei RTL hatte, war natürlich irgendwie ein Team, das auf dich angewiesen ist, Themen, für die du ja Verantwortung trägst. Und ich habe gemerkt, diese Verantwortung möchte ich nicht. Also ich habe quasi Elternzeit von der Verantwortung gemacht und habe gesagt, ich arbeite freiberuflich, ich schreibe Texte, ich mache Kommunikationsberatung, mache auch viel so LinkedIn-Strategieberatung, produziere einen Podcast. Also all solche Sachen, die mir Spaß machen und wo ich sage, okay, da muss ich jetzt kein Team vorführen oder habe ich keine hohe Budgetverantwortung, weil ich einfach dieses Thema Verantwortung gerade nur für mein Kind habe,
Und ein bisschen für meinen Hund natürlich, aber vor allem für das Kind. Und
ich finde schon schön, dass du nicht sagst, du hast Verantwortung für deinen Mann, das finde ich schon gut.
Nein, das ist, mein Mann ist sehr selbstständig.
Wow.
Hat schon ganz viele Dinge allein.
Das ist schön. Geht ja nicht allen so.
Total, ja, der rollt schon und der läuft drin und so. Ist echt beeindruckend.
Dreht und wendet sich, super.
Ja, genau. Genau, ja, und ja, das war cool. Eben die Entscheidung zu sagen, okay, ich mache das freiberuflich und merke, dass das halt vereinbarkeitstechnisch echt gut klappt. Also mein Mann ist auch freiberuflich und da kann man dann halt auch mal sagen, du, ich habe heute um 11 eine Aufnahme, kannst du? Und dann sagt er, ich muss um 3 dahin, dann bin ich dran und so. Also, genau.
Ja, cool. Podcast, genau, darüber sind wir ja aufeinander wieder aufmerksam geworden gerade. Also du hast den Podcast Frauen 100 gestartet aus dem, ist es jetzt ein Netzwerk oder eine Initiative Frauen 100? Ich hatte Netzwerk gesagt, du sagtest eine Initiative eigentlich, ne?
Genau, also es hat sich formiert vor etwas über 3 Jahren, um einfach Frauenthemen eine Sichtbarkeit zu geben und auch um Frauenthemen eine Stimme zu geben. Und das Erste, was die Initiative erreicht hat, war, dass sie tatsächlich das Thema Schutz am Arbeitsplatz im Koalitionsvertrag für Frauen verankert haben. Und ich finde das total toll, weil da treffen sich inspirierende Frauen, die einfach die Möglichkeit haben, was zu verändern. Mhm. Und ich denke, das ist eben nochmal total wichtig, dass Frauen sich zusammenschließen. Das sagt jeder, aber trotzdem, dass du dann nicht nur sagst, hey, komm, wir tauschen uns aus und haben einen Safe Space, das finde ich auch wichtig, aber auch zu sagen, so, jetzt lass doch mal konkret überlegen, was wir machen können. Und jetzt zuletzt eben das Thema Vereinbarkeit, wo man gesagt hat, wie kann es sein, dass wir über Fachkräftemangel sprechen und über, dass wir in der deutschen Wirtschaft durch den demografischen Wandel einfach Millionen Arbeitskräfte haben, die uns fehlen in den nächsten Jahren. Und gleichzeitig haben wir diese hohe Teilzeitrate, obwohl wir ja wissen, dass ganz viele Mütter gerne mehr arbeiten würden. Und da haben wir tatsächlich einen tollen Abend gehabt mit dem Wirtschaftsminister, Finanzminister, auch mit der Opposition natürlich und haben einfach gesagt, okay, was sind Maßnahmen, die man auch der nächsten Regierung mitgeben könnte, da was zu verändern. Und das finde ich, das macht Spaß, so konkreten Output zu schaffen.
Ich finde das super spannend, weil ich ja genau den gegenteiligen Ansatz immer habe. Ich habe immer gesagt so, okay, die Politik kann ich jetzt gerade nicht ändern, ich kann die gesamtgesellschaftliche Situation nicht ändern. Für mich fühlt sich das tatsächlich ziemlich ohnmächtig an. Deswegen haben wir ja die App gegründet, zu sagen, hey, wie kann ich auf der Individualebene dafür sorgen, dass Frauen sich für sich selbst einsetzen, dafür sorgen, dass sich in ihrem Umfeld, wo sie was tun können, was ändert. Und ich finde es so spannend, weil ich habe aufgrund des Podcasts mir die Initiative mal angeguckt und letztendlich sind da ja einfach tolle Medienfrauen drin. Und ich finde es so cool, weil die haben ja... Und Wirtschaft, genau. Und die haben ja genau diese Macht, die ich nicht hatte, diese Reichweite und diese Möglichkeit, eben mit Menschen zu sprechen, die tatsächlich was dran ändern können. Und dass genau die sich dafür einsetzen, finde ich richtig, richtig cool.
Genau, und ich glaube, das ist total interessant, weil ich bin ja noch total neu in diesem Mama-Game und ich bin noch so wie dein Sohn. Ich bin noch so, warum geht das nicht? Warum können wir das nicht ändern? Warum ist das so? Also weißt du, ich bin noch gar nicht so weit, dass ich so sage, ja, ich kann das nicht ändern, sondern ich bin noch wirklich so, hä, das kann doch nicht sein. Ne? Also das, was dein Sohn mit dem Thema Tierschutz hat, habe ich gerade mit der Familien- und Bildungspolitik und denke so, hä, das macht doch überhaupt keinen Sinn.
Lass mal eben ändern. Komm, das mit dem Elterngeld ging auch so schnell.
Genau, komm, wir fragen einfach mal, ob die das ändern.
Finde ich sehr, 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 sehr gut. Ich bin ja bei den Working Moms und die setzen sich auch politisch genau für solche Themen ein. Bestimmt ein bisschen kleineren Kreis, aber auch richtig cool. Mich würden noch 2 Sachen interessieren. Einmal so deine Herausforderungen jetzt mit der selbstständigen Tätigkeit. Wo siehst du da Punkte, wo du sagst, boah, okay, das war schon hart, da musste ich erst mal gucken und musste vielleicht auch 1-2 Glaubenssätze in meinem Kopf mal gerade rücken, bis das gut funktioniert hat für mich.
Ja, also einmal dieses Thema, Kinder sind Privatsache. Also das hatte ich schon extrem im Kopf und ich muss auch rückblickend sagen, dass ich glaube schon, dass ich eine verständnisvolle Führungskraft für die Mamas in meinem Team war, aber dass ich diesen Satz vielleicht an der einen oder anderen Stelle selber drin hatte. Mhm. Also ne, ich hatte zum Beispiel eine Mama bei mir im Team, die hat bis 15 Uhr gearbeitet, da hat sie das Kind abgeholt und hat sich abends nochmal hingesetzt. Mit der, es hat immer alles geklappt. Ich habe das einfach nie hinterfragt. Deswegen, also, ne, ich habe gemeint, mach, was du willst, solange es irgendwie, ne, du leistest so tolle Arbeit. Aber ich glaube, so ein bisschen stand dahinter auch der Satz so von wegen, ja, ist nicht mein Problem, ne, was du mit deinem Kind machst. Und ich glaube, das musste ich für mich auch nochmal rauskriegen, zu sagen, Kinder sind nicht Privatsache, Kinder sind Gesellschaftsaufgabe. Auch wenn das in Deutschland nicht so wirklich spürbar ist, wenn du ins Restaurant gehst. Und alle schauen dich schon so an und sagen, hoffentlich schreit das Kind nicht. Und wie, Kinderwagen, was? Ja, nervig, okay. Also ich glaube, das war für mich der erste Satz. Und ich nehme ja mein Baby wirklich überall hin mit. Ich habe, wie gesagt, auch das Glück, dass ich ein Kind habe, das sehr, sehr ruhig ist und ganz viel beobachtet und irgendwie dann auf dem Boden da mit ihren Bechern spielt und irgendwie so, ne, die ist also wirklich so ein Anfängerbaby, aber ich finde trotzdem, sich das bewusst zu machen, dass das eigentlich immer noch was Besonderes ist, dass man sagt, hey, sorry, ich kann ein damals drei oder vier Monate altes Baby jetzt nicht zur Nachbarin geben, weil die wird einfach durchschreien die ganze Zeit, deswegen muss ich sie mitnehmen.
Ja.
Ja, ich glaube dann natürlich diese typischen Struktur- und Orga-Themen, also ne, wo kannst du das Kind mitnehmen, wo auch nicht. Wenn ich die Keynote halte, kann ich sie nicht mit auf die Bühne nehmen. Wen gibt's da, wer kann? Oh, jetzt ist mein Mann auf Dienstreise, kann meine Mutter kommen? Also diese
Kannst du um Hilfe bitten?
Ja, total. Cool. Und ich glaube nicht nur, dass ich um Hilfe bitten kann, ich bin auch beleidigt, wenn Leute mir nicht helfen.
Geil, geht in die andere Richtung. Sehr gut.
Das merke ich total, dass mir Mütter in meinem Umfeld erzählen, oh Gott, ich habe so ein schlechtes Gewissen, meine Mutter war jetzt 2 Tage da und ich so, ist doch voll geil für deine Mutter, dass sie mit ihrem Enkelkind abhängen darf. Ja. Also ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht, ob das so ein Erziehungsfall bei meinen Eltern war, ich habe da überhaupt kein schlechtes Gewissen und ich habe auch nie das Gefühl, dass ich schuld an irgendwas wäre. Also natürlich, wenn ich Mist baue, dann kann ich durchaus sagen, das war mein Fehler und so. Es ist jetzt nicht so, dass ich nicht reflektiert wäre. Aber wenn mein Kind krank ist, dann denke ich nicht, oh Gott, und jetzt habe ich sie irgendwie damit hingenommen, sondern dann denke ich, naja, Kinder werden halt krank.
So. Ja, sehr schön. Also, das entlastet so unglaublich viel. Ich glaube, das ist was viele Mütter unbedingt lernen dürfen, nicht überall die Schuld bei sich selbst zu suchen und einfach auch mal bei manchen Sachen zu sagen, die müssen jetzt einfach gemanagt werden. Das heißt aber nichts, dass es irgendwas mit mir zu tun hat.
Aber das ist so schwer, weil ich habe da gestern mit einer Freundin drüber reflektiert, diese Aufopferung, die mit dieser Mutterrolle einhergeht. Also du bist ja eine gute Mutter, wenn du dich komplett aufopferst.
Ja.
Also das fängt ja schon körperlich an in der Schwangerschaft. Ich weiß das noch, wie das Kind irgendwie meine Kalziumwerte gesenkt hat, weil sie irgendwie die ganze Zeit mein Kalzium mir weggenommen hat. Also ne, der Körper macht das ja schon von sich aus, dann natürlich der Geburtsprozess und dann dieses, du gibst und gibst und du bist eine gute Mutter, wenn du gibst und wenn du dich aufopferst und zu sagen, nein, das bist du eben nicht, weil ne, du kannst nicht aus einem leeren Becher trinken. Also du musst immer schauen, dass du selber noch was hast und das heißt nicht, dass du dann dein Kind schreiend irgendwo liegen lässt, sondern das heißt einfach, dass du sagst, ich mache mir nicht so viel Gedanken, ich suche nicht die Schuld die ganze Zeit bei mir. Und ich glaube, das ist gesellschaftlich gerade in Deutschland so tief, die gute Mutter ist eine, die sich völlig selbstlos dahingibt und aufopfert.
Ja, es ist super schwer. Wir arbeiten ja ganz viel mit tollen Frauen, die ganz oft schon eine krasse Karriere haben und berufstätig sind und die eigentlich, wenn ich jetzt den Schnitt der Gesellschaft sehe, sagen würde, ein ganzes Stück weiter sind als der Schnitt. Und trotzdem kann man im Feinen dann immer noch wiederfinden, genau diese Muster, die du gerade beschrieben hast, die findest du dann in so Kleinigkeiten bei dir selbst immer wieder. Und die aufzubrechen ist, glaube ich, unglaublich wichtig, wie auch zum Beispiel dir dann selbst zu gestatten, eine Karriere zu haben, eine Karriere zu machen. Ne? Nicht automatisch zu sagen, also so ein Klassiker, den ich kenne, ist zum Beispiel auch dieses, okay, ich verdiene ja weniger, also ist ja logisch, dass ich jetzt zurückstecke, wo man auch sagen könnte, nein, die Logik ist genau andersrum. Wenn deine Karriere noch nicht so weit ist, wie die deines Mannes, dann solltest du als erstes priorisiert werden und dann, ne? Also, wenn man überleben kann, wenn man Nahrung sich noch leisten kann, dann würde ich sagen, bitte so rum, ne?
Durch Ehegattensplitting und so, ne? Das trägt alles auch dazu bei.
Das trägt auf jeden Fall alles dazu bei. Da sind wir wieder bei der Politik angekommen. Ich würde, die zweite Frage war noch, du hast mir beim letzten mal erzählt. Wir haben uns ja neulich unterhalten zu einem, Interview für die Working Moms, für einen Beitrag dazu. Und da hast du mir erzählt, dass du es im Nachhinein auch ganz spannend fandest, wie du als Führungskraft dich Müttern gegenüber verhalten hast, weil es, selbst wenn man eben schon empathisch ist, was das angeht, schwer ist, sich da rein zu versetzen. Ich glaube, das können wir uns alle ganz gut vorstellen. Ich glaube, es kann fast jede Mutter von sich sagen, das ist vorher, bevor man keine Kinder hatte, man hat es halt nicht so gut verstanden. Hättest du einen Ratschlag für die Mütter, oder Ratschlag soll man ja nicht mehr sagen, hättest du einen Tipp für Mütter, die genau solche Führungskräfte haben, wie sie damit umgehen können, wie sie der Führungskraft ein bisschen Verständnis einbläuen können?
Oh, das finde ich total schwer, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass viele Leute einfach sehr dogmatische Meinungen bei dem Thema haben. Und dass es sehr, sehr schwer ist, jemanden vom Gegenteil zu überzeugen. Gerade wenn du jetzt jemanden hast, der vielleicht viele Jahrzehnte im Berufsleben ist und die Dinge immer in einer gewissen Art und Weise gemacht hat. ich würde versuchen, mir ein Umfeld zu suchen und sozusagen eine Lobby für das Thema zu schaffen und so in gewisser Weise auch Druck aufzubauen. Also ich glaube nicht, dass du jemanden, der 20, 25 Jahre in derselben Art und Weise ein Unternehmen führt oder eine Abteilung oder whatever, noch beibringst, dass er das ändert. Und jemand, der keine Kinder hat und auch keine in seinem Umfeld, dem zu erzählen, du, meine Arbeitsleistung und folgende Studien belegen, dann sagt er, ja, ja, super nett. Und dann denkt er trotzdem, ach, Teilzeitmodi wieder, ich mache meine Meetings trotzdem um 16.30 Uhr. Also ich glaube, du musst in irgendeiner Form Druck erzeugen, in einer, irgendeiner Form von Öffentlichkeit. Es kann ja auch die Teilöffentlichkeit eines Unternehmens sein, zu sagen, du organisierst eine Gruppe, wo du einfach gemeinsame Forderungen formulierst, die du dann möglicherweise auch mit Hilfe von Betriebsrat oder was weiß ich was versuchst reinzubringen. Und es muss cool werden, sich für diese Themen einzusetzen. Und da bin ich bei dem Punkt, was ich bei vielen Frauennetzwerken kritisiere, dass es dann manchmal sowas, dass man völlig nachvollziehbarerweise halt abgefuckt ist und dann dass sowas Konfrontatives hat. Und da sagen die meisten Menschen und natürlich vor allem Männer, die dann betroffen sind, sagen dann so, boah, werde ich jetzt hier angeklagt, jetzt bin ich wieder der Täter und ich kann ja auch gar nichts richtig machen. Und dann gehen die wieder raus aus diesen Räumen. Und ich glaube, einladend zu sein und zu sagen, wir fangen mit den Männern an, die zugänglich sind, weil sie zum Beispiel selbst Kinder haben. Und ich hatte zum Beispiel jetzt einen Bekannten, der hat ein Kind bekommen und war 3 Tage später wieder auf Dienstreise. Und wo man sagt, zu dem hinzugehen und zu sagen, sag mal, ist das eigentlich das Lebensmodell, was du dir vorstellst, Stichwort Erfolg? Das wird nicht so oft passieren, dass du Vater wirst und jetzt hast du einfach diese erste Woche nicht mitbekommen. Und ist das das Leben, was du willst und können wir dich nicht auch unterstützen? Ja. Also so würde ich vorgehen.
Und nicht die Themen müssen sexy werden, ne? Also das Thema, sich als Mutter quasi zu beschweren, ist super unsexy, weil du sollst ja eigentlich 100% Hausfrau und total happy sein und gleichzeitig Karrierefrau und du sollst es ja unbedingt alleine wuppen. Also du sollst ja auf keinen Fall Hilfe dabei brauchen. Das heißt, diese Lobby in einem Unternehmen zu gründen, da musst du über den Punkt hinauskommen, dass es eben kein sexy Thema ist. Also überhaupt Frauenthemen, Mütterthemen sind keine sexy Themen. Und ich sehe das auch teilweise in Netzwerken genau andersrum. Also ich habe jetzt bei uns, bei den Working Moms zum Beispiel auch diskutiert, dass wir wieder mehr diese Themen angehen müssen, dass wir, wenn wir Veranstaltungen machen und so oft die von den Männern als cool dargestellten Digitalisierungsthemen und so haben wollen, anstatt für die Themen, für die wir eigentlich stehen, wo wir sagen, hey, da braucht es wirklich eine Veränderung. Ja, Digitalisierung ist auch total wichtig, aber das wird jetzt für uns Mütter nicht den großen Stein gerade ändern, ne? So.
Ja, und ich glaube, man braucht auch Einheit in diesen Netzwerken. Also ich sehe das ganz viel, dass dann in WhatsApp-Gruppen diskutiert wird, hey, ich wurde jetzt gerade gemaßregelt in meinem Tonfall und wo ich dann so bin, so, ja Leute, das bringt uns jetzt gar nicht weiter. Ja, ne? Also dass man einfach sagt, das sind unsere Ziele und all eyes on the prize. Wir schauen jetzt, dass wir einfach Schritt für Schritt die erreichen. Und das merke ich, ist manchmal schwer, alle auf einen Nenner zu bringen.
Ja, also trotzdem an alle Mütter da draußen, organisiert euch. Mega gut. Ich hätte zwei Abschlussfragen an euch, an dich.
Ich dachte schon, wir sind noch zwei, bist du mit dem Kind noch?
Moment.
Ihr wollt bei Zeit.
Ja, so kann sie auch was dazu beitragen, das ist gut. Also, meine Frage wäre, das Erste, was kann ich von dir lernen? Und was würdest du anderen Müttern gern noch mitgeben?
Boah, was kannst du von mir lernen? Das weiß ich gar nicht. Kann ich dir noch so viel beibringen?
I don't know. Ja, auf jeden Fall. Deswegen finde ich die Frage so spannend. Also Miriam und ich kennen uns ja jetzt ein bisschen. Und es wird halt konkreter als so der Allgemeinplatz. Ich würde wirklich gerne wissen, was ich von dir noch lernen kann.
Ich finde das so ein bisschen so patronizing jetzt sozusagen so.
Ach komm, haus raus, trau dich, mutig.
Also vielleicht nicht beibringen, aber wiederentdecken. Wirklich so eine kindliche Naivität bei diesen Themen, wie wir es hatten, zu sagen, warum soll man das nicht ändern können? Warum soll ich nicht in der Bundespolitik eine Stimme finden? Wenn ich sie nicht selber finde, vielleicht finde ich jemanden, der eine hat, der sie für mich nutzt. Also ich glaube, wieder so ein bisschen hochzugehen und da vielleicht auch von deinem Sohn zu lernen, zu sagen, stell die großen Fragen und glaub nicht, dass du keine Chance hast, weil, blöd gesagt, wenn wir es nicht machen, wer soll es denn machen?
Ja, super. Das finde ich total schön. Ich musste nämlich auch, als du das gesagt hast, daran denken, wenn ich die Unternehmen gewechselt habe, dann hatte ich ja, hast du immer diese Momente der Quick Wins. Du hast immer dieses Momentum, du bist neu, naiv, sagst einfach, du stellst einfach mal ganz vieles in Frage und hast unfassbar viel erreicht in dem Momentum. Sehr cool. Vielen Dank. Und was würdest du anderen Müttern zum Schluss noch mitgeben?
Ja, jetzt wiederhole ich mich wahrscheinlich ein bisschen, aber wirklich dieses Selbstbewusstsein zu sagen, you're doing fine und es ist völlig okay, um Hilfe zu fragen und auch Hilfe einzufordern und Also natürlich in einem rationalen Rahmen, jetzt einfach Fremde zu sagen, wieso helfen Sie mir nicht, das ist was anderes, aber zu sagen, man muss sich nicht dauernd entschuldigen, überhaupt, ich habe noch nie eine Frau getroffen, glaube ich, in meinem Alter, die sich zu wenig entschuldigt hätte. Ich würde einfach sagen, Selbstbewusstsein, Selbstbestimmtheit einfordern und immer wenn der Gedankenkreis so in Richtung, ich bin schuld an irgendwas oder ich habe irgendwas falsch gemacht, so nein, so du überlebst, dein Kind geht's gut, wie gesagt, wenn du noch einen Hund hast, vielleicht geht's ihm auch gut und für mehr bist du gerade nicht verantwortlich, also so, you're doing amazing.
Ja, voll gut. Vielen Dank dir, Miriam.
Sehr gerne.
Das war das Interview mit Miriam Truck. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich bin ihr mega dankbar, dass sie zu mir in den Podcast gekommen ist als erste Interviewgästin. Richtig, richtig cool. Ich hoffe, es hat dir wirklich genauso viel gebracht, wie es mir immer wieder gibt, mit so tollen Frauen und Müttern zu sprechen. Und falls du diese Themen, von denen wir gesprochen hast, auch kennst und gerne daran arbeiten möchtest, dann setz dich jetzt auf die Warteliste für den Empowerment Circle. Link findest du in den Shownotes. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du ein Abo und eine Bewertung da lässt. Und wir sehen uns nächste Woche wieder.